das hat mal jemand nachgezählt, dass die 10 Gebote aus 279 Wörtern bestehen. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung besteht aus 300 Worten und die Verordnung der Europäischen Union für den Import von Karamellbonbons besteht aus 25.911 Wörtern. Was signalisiert das? Wesentliches scheint also eher kurz zu sein. Die 10 Gebote, ich weiß nicht, was der bekannteste Text der Bibel ist, aber bei den 10 Geboten, das ist, schätze ich mal, unter den Top 3 irgendwo angesiedelt. Aber wenn du heute in eine Fußgängerzone gehen würdest, hier in die Schlossstraße oder so, und würdest die Leute fragen, welche der 10 Gebote sie kennen, also mit den 10 Geboten, glaube ich, können die allermeisten noch etwas anfangen. Ich schätze mal, da kommt nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen. Vielleicht auch noch nicht lügen, aber dann wird es, glaube ich, eher dünn. Wir fangen ja heute beim ersten Gebot an und in einer Dokumentation des ZDF über die 10 Gebote ist das erste Gebot, so heißt es so schön, in der Bedeutungs- und Bekanntheitsranking auf Platz 10 abgerutscht. Also die sind rumgegangen, haben Leute befragt, was sie von den 10 Geboten kennen und haben festgestellt, das erste Gebot landet auf Platz 10. Das kennt nämlich kaum einer. Dabei haben die 10 Gebote insgesamt eher einen Siegeszug hinter sich. Also wenn du ein bisschen googelst, dann findest du 10 Gebote für Schwiegerväter, 10 Gebote der digitalen Ethik, 10 Gebote der Gelassenheit, 10 Gebote für Camper, für Motorradfahrer, für Gehaltsverhandlungen, für PowerPoint-Präsentationen, liebe Techniker, für perfekt lackierte Nägel, für erfolgreiche Kommunikation. Immer 10 Gebote und das kann man dann durchlesen, das sind so die wichtigen Dinge für die jeweiligen Themenbereiche. Aber der Siegeszug hin oder her, das erste Gebot ist im Bekanntheitsranking auf Platz 10 abgerutscht. Und ausgerechnet, wir starten nun mit dem ersten Gebot, was in der säkularen Öffentlichkeit offensichtlich kaum noch bekannt ist und vielleicht auch kein so richtig zu interessieren scheint. Heute geht es also um Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Könnte Leute unter euch geben, kleiner Exkurs, die sagen, hä, das war das dritte Gebot, was ich gerade hier als zweites vorgestellt habe. Das hat mit unterschiedlichen Zählungen zwischen unterschiedlichen Kirchen zu tun. Also wir nehmen diese Zählung, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist die lutherische Zählung als zweites Gebot. Also, tauchen wir in das erste Gebot ein und es ist mit all seinem Text durchaus ein bisschen länger als dieser eine sehr bekannte Satz. Ich lese aus 2. Mose 20. Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünde derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Also nicht irgendjemand, Gott stellt sich vor. Ich bin, das ist ja ein ganz wichtiger Gottesname, das wäre nochmal ein Thema für sich, ganz bekannter Vers bei der Dornbusch-Geschichte. Ich bin der, ich bin, ganz schwer zu verstehen. Es gibt hunderte von Büchern über diesen einen Satz. Aber hier stellt sich Gott vor als der, der für das Volk Gutes getan hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, das hatte vielleicht damals eine etwas andere Bedeutung, als wir das heute sagen würden. Damals war es üblich, dass in jedem Volk, auf jedem Hügel, wo auch immer, irgendwelche Götter und Götzenbilder standen, die angebetet wurden. Und das war verbreitet, das kannte man, das Volk zog durch die Wüste und begegnete da ja allen möglichen Völkern und allen möglichen Volksstämmen und jeder hatte seine Götter und seine Götterstatuen. Und während Mose die 10 Gebote, die man auch den Dekalog nennt, empfängt, auf dem Berg Sinai verehrt Israel unten das goldene Kalb. Und dann wird Gott mit einer Vokabel umschrieben, die Luther übersetzt hat, Eifersucht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Nur Eifersucht ist für uns so ein bisschen negativ konnotiert, denke ich mal. Eifersucht verbinden wir nicht mit etwas Positivem. Aber Eifersucht heißt doch letztlich, ich will dich, ich will nicht ohne dich. Ich will dich auch nicht teilen mit irgendwelchen anderen. Und dann ist interessant, dass zu diesem Bild der Eifersucht oder zu diesem Beispiel der Eifersucht in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Texte gehören, die, wo Gott sozusagen sich als monogamer Ehemann von einer Frau beschreibt. Also bei den Propheten im Alten Testament, ich will die Texte jetzt nicht lesen, die sind auch relativ lang, kann man sehen, wie Gott sozusagen um eine junge Frau wirbt. Zunächst wird sie geboren und sie liegt sozusagen in ihrem Blut und dann wächst sie heran und dann wird beschrieben, wie sie zur Frau wird und Gott sozusagen seine ganze Liebe auf dieses Mädchen, auf diese werdende Frau konzentriert und sie eben nicht teilen will mit irgendjemand anderen. Und das ist dann sein Volk Israel, die Menschen, die dazugehören, die er erwählt hat. Und Paulus, um ein neutestamentliches Beispiel zu sehen, Paulus im Epheser 5 vergleicht die Ehe zwischen Mann und Frau ja mit dem eigentlich härtesten ist das falsche Wort, also mit dem intensivsten Satz oder dem intensivsten Vergleich, den man für Ehe eben nur gebrauchen kann. Wir sollen, also Mann und Frau sollen einander lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben. Also Gott besitzt dieses Beispiel der Monogamie, der fixiert sein auf eine Person, auf eine Frau für sich selbst und sagt, er will unsere Aufmerksamkeit, unser Herz, unsere ganze Liebe, nicht, dass wir sie teilen, sondern dass wir sie ganz auf ihn fixieren. Das ist so eine Art heilige Exklusivität, die Gott und Menschen miteinander verbinden soll. Und das war im damaligen Kontext völlig neu. Also dass die Leute jetzt alle möglichen Götter hatten, die sie hier und da verehrten und im griechischen Umfeld später zu neutestamentlicher Zeit war das ja ohnehin so, da gab es den Meeresgott und den Liebesgott und den Kriegsgott und Fruchtbarkeitsgötter en masse und ich weiß nicht was alles, was es da gab. Und Paulus sitzt in Athen und schaut sich die Leute an, wie sie den unbekannten Gott noch verehren, weil sie die Befürchtung hatten, dass sie vielleicht in ihrem ganzen polytheistischen Götterverehrung noch einen vergessen hatten. Und da kommt das erste Gebot mitten rein und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dieses erste und auch die nächstfolgenden Gebote, die regeln, Sonja hat da schon darauf hingewiesen, die Beziehung zu Gott. Später wird das Miteinander geregelt, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht die Unwahrheit sagen und so weiter. Aber hier wird sozusagen die Gottesbeziehung geregelt. Was ist grundlegend wichtig für deine Beziehung zu Gott? Und da ist dieser ursprüngliche Gedanke, keine anderen Götter, nichts neben Gott stellen. Er ist im Zentrum, er ist ja, das Wichtigste. Und der Götzendienst mag ja so ein bisschen vielleicht der Versuch gewesen sein, Gott verfügbar zu machen, über ihn in irgendeiner Form verfügen zu können. Nicht? Man bastelt sich, wie das Volk Israels tut, ein goldenes Kalb und tanzt da drum herum. Man will sich Gott verfügbar machen. Aber was bedeutet es jetzt? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Für Menschen nicht der vorchristlichen Zeit, der Antike, des Altertums, sondern für uns als Leute aus dem 21. Jahrhundert. Was bedeutet dieser eine Satz? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die berühmteste und auch vielleicht in ihrer Wirkungsgeschichte bedeutsamste Auslegung, und ich vermute mal, dass einige von euch diesen Satz ebenfalls kennen, die berühmteste Auslegung ist erstens nicht länger als dieses eine Gebot, und es haben ganz viele Leute lernen müssen. Das ist nämlich die Auslegung oder die Erklärung Martin Luthers im kleinen Katechismus. Und Luther hat dieses erste Gebot erklärt und hat gesagt, was ist das? So wird die Frage im Katechismus gestellt. Und dann wird geantwortet, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ne, klick, klick, irgendwann mal gehört, irgendwo mal gehört. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. So hat Martin Luther dieses erste Gebot ausgelegt. Machen wir uns einen Moment Gedanken über diese drei Verben. Wir sollen Gott fürchten. Gottesfurcht? Würde jemand von uns seine Gottesbeziehung mit dieser Vokabel beschreiben? Also was mir zu Gottesfurcht einfällt, das ist Respekt, das ist Achtung, das ist vielleicht Ehrfurcht. Aber wie kann man Gott fürchten, ohne sich vor ihm zu fürchten? Wie geht das? Gottesfurcht ist so eine Art Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes. Und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, mit denen er uns Menschen gegenübertritt. Und es ist sicher auch der Wunsch, ein Leben zu führen, was sozusagen dem Willen Gottes entspricht, was die Zustimmung Gottes findet und seine Ehre über alles zu stellen. Und wenn man in der Bibel schaut, wie Menschen diese Gottesfurcht gelebt haben, dann ist das ganz unterschiedlich. Etwas, was, weiß nicht, wir vielleicht ein bisschen verlernt haben, jedenfalls im Mainstream, ist sozusagen Gottesfurcht durch die Art, wie man betet, zum Ausdruck zu bringen. Da haben Menschen sich in den Staub geworfen vor Gott. Oder die kniende Körperhaltung, die ja für Gebet ganz oft vorkommt, die kniende Körperhaltung signalisiert, ich habe es mit einem allmächtigen Gott zu tun, mit dem Herrscher Himmels und der Erde, dem ich eben richtig verstanden nicht in Augenhöhe gegenübertrete, sondern ich bin sein Geschöpf und er ist der Schöpfer, er ist der Töpfer, ich bin der Ton, er kann mich formen nach seinem Willen. Vielleicht hat Gottesfurcht etwas damit zu tun, dass ich akzeptiere, dass ich auch nicht unbedingt alles verstehe, was er tut, weil er eben der Große, der Allmächtige, der Erhabene ist. Und die Leute, die angefangen haben, mit ihm zu diskutieren, nämlich wie es sich mit Israel und den Römern und den Heiden verhält, Römer 9 bis 11, da sagt Paulus, du bist der Ton, aber er ist der Töpfer. Und der Töpfer macht ein Gefäß nach seinem Willen und formt dich nach seinem Willen. Du bist nicht der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern Gott ist es, der alle Macht hat. Und der den Überblick hat. Ehrfurcht hat etwas damit zu tun, dass ich in der Tiefe akzeptiere, dass Gottes Führungen gut sind, auch wenn sie vielleicht, und das weiß ich, dass das nicht immer leicht mitzusprechen ist, wenn man solche Dinge erlebt, auch wenn sie vielleicht nicht dementsprechend entsprechen, was ich mir gewünscht habe. Also Gottes Furcht, du sollst Gott fürchten, lieben und vertrauen. Vielleicht kann man das auch bei einem Mann wie Hiob entdecken, der Schlimmes erlebt habe. Hiobs Botschaften, eine nach der anderen erreichte ihn und er diskutiert mit Gott und er lässt sich das durchaus nicht alles, irgendwie schluckt nicht einfach alles. Aber im Letzten kommt ein Satz mitten im Hiob-Buch, das lautet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also ich weiß, dass er sozusagen im Regiment sitzt. Ich weiß, dass trotz der Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht nicht verstehe, Gott weiß, wo es lang geht. Also Gott fürchten, lieben und vertrauen. Noch ein paar Gedanken zur Vokabel lieben. Das ist ja auch eine Frage, wie kann ich Gott denn lieben? Wie geht denn das? Wie ich einen Menschen lieben kann, das ist vielleicht manchmal schon schwierig genug, aber da kann man berühren, den kann man sehen, den kann man in die Augen schauen und so weiter. Aber wie kann ich denn Gott lieben? Interessant ist, dass Jesus einmal nach dem wichtigsten der Gebote gefragt wird. Und ich weiß nicht, was der Fragesteller im Sinn hatte, ob er sozusagen von diesen 10 die wichtigsten hören wollte. So mit anderen Worten, die anderen sind vielleicht nicht so wichtig. Und Jesus lässt sich auf diese Fragestellung ein, auf die Fangfrage eigentlich, die dahinter stand. So nach dem Motto, was sagt er denn jetzt? Was ist das wichtigste Gebot? Und seine Antwort ist, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit aller Kraft, mit allem, was in dir ist, Und das andere Gebot ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wie geht das, Gott zu lieben? In Israel, wenn man dort ist, stellt man fest, es gibt einen zentralen, wichtigen Vers, auf den Jesus sich offensichtlich bezieht im Alten Testament. Den findet man an jeder jüdischen Hauseingangstür oder Zimmertür. Da gibt es, das kennt ihr vielleicht, eine Mezuzah nennt man das. Das ist so eine kleine Kapsel, die gibt es auch in größerer Form bei Synagogen oder so, aber eigentlich eine kleine Kapsel, nicht viel größer als ein Zeigefinger. Und in diese kleine Kapsel eingerollt ist eine kleine Schriftrolle und noch ein paar mehr, aber unter anderem ist das sogenannte Shema Yisrael, das Höre Israel, was vielleicht der einer der zentralsten Texte Israels war, eingerollt. Und dieses Höre Israel steht im 5. Buch Mose und da steht, und ein Jude betet das jeden Tag, wenn er fromm ist, mehrfach. Das ist ein Text sozusagen, den ich nicht vergessen soll, der in mir in Fleisch und Blut übergehen soll im gewissen Sinne, den ich ja auswendig mitsprechen kann, wenn man mich mitten in der Nacht aufweckt und nach dem Shema Yisrael war, dann würde ein frommer Jude das abspulen und sagen, ja klar, das ist der wichtigste Text, den es überhaupt gibt. Und der steht im 5. Buch Mose und da steht, höre Israel, Gott ist einzig. Also ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott ist einzig und darum sollst du ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Darauf bezieht Jesus sich offensichtlich. Ne? Du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen geschrieben stehen. Also nicht nur im Kopf sein, nicht nur irgendwo auswendig gelernt sein, sondern sollen Teil von dir selbst werden, sollen in deinem Herzen geschrieben stehen. Und du sollst sie deinen Kindern erzählen und davon, wenn du zu Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Daraus aus dieser Anweisung ist dieses Ding mit der Mezuzah geworden. Und da wird auch noch gesagt, du sollst sie sozusagen auf der Hand tragen, da wo du handelst, das, was die Praxis deines Lebens soll durchwirkt sein von diesem Wort. Und du sollst sie zwischen deinen Augen sozusagen da, wo ich sag mal, dein Hirn ist und wo also die Dinge, die dein Leben ständig bestimmen und wo die Entscheidungen fallen, da soll das sein. Und das hat die jüdische Tradition hervorgebracht, dass man diese Tefillin-Kapseln hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mal irgendwo gesehen habt, entweder in Israel selbst, da kann man das viel sehen, oder eben auch auf Bildern oder so, wo Leute so einen Lederriemen am Arm haben, das hier wickeln und dann ist so eine Kapsel hier auf der Hand oder sie ist mitten auf der Stirn, wo man eben sagt, dieses eine Wort, dieses Höre Israel, die Aufforderung, Gott ist der eine, der einzige und ich soll ihn lieben mit aller Kraft und mit allem, was in mir ist. Das soll sozusagen mir an jeder Ecke meines Lebens in irgendeiner Form begegnen. Und so ist dann eben auch die Frage an Jesus zu verstehen, was ist das wichtigste Gebot von all den Geboten, die Gott gegeben hat seinem Volk. Und dann antwortet er in dieser Weise. Also Gott fürchten, lieben und vertrauen. Mag sein, dass Luther damit die sehr kurze, aber zentrale, richtige Auslegung dieses ersten Gebots getroffen hat. Und dann das zweite Gebot nach dieser Zählung, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen oder nicht missbrauchen. Und wenn wir schon bei Luther waren, dann auch hier nochmal, was sagt der Katechismus dazu? Was ist das, fragt Luther, und dann heißt es, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. So, wenn ihr dieses Gebot hörst, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, dann denken vermutlich viele so an Floskeln, die wir in unserer Sprache haben. Oh Gott, mein Gott nochmal, alles schon gehört. Vielleicht selber gesagt. Bist du in Bayern und jemand ist aufgeregt, dann kommt da plötzlich Jesus, Maria und Josef. Also werden die Bayern nun ausgerottet, weil Gott wird ja nicht ungestraft sein, heißt es, wer seinen Namen missbraucht. Also das darüber muss man sich sicher Gedanken machen, würde ich sagen, wie man gedankenlos den Namen Gottes im Munde führt. Und ich glaube, wer an dieser Stelle sozusagen das sprachlich übernimmt, was an vielen Stellen heute üblich ist, der sollte vielleicht noch mal ein bisschen an seiner Sprache feilen, weil in solchen Zusammenhängen würde ich den Namen Gottes nicht so gerne gebrauchen. Und ich glaube, dass es Gott nicht unbedingt gefällt, wenn wir an dieser Stelle zu nachlässig sind. Ich glaube aber, dass das Gebot eigentlich tiefer geht. Also über diese Dinge kann man reden, aber ich glaube, dass es tiefer geht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Wo geschieht das? Vielleicht ist das oft an Plätzen wie diesem geschehen. Ich meine jetzt nicht unbedingt die CGM, ich meine die Kanzeln, von denen Gottes Wort verkündigt werden soll. Ist da immer die Wahrheit Gottes gesagt worden? Manchmal muss man sich vielleicht das auch bei sogenannten prophetischen Aussagen fragen, wo Leute selbst gewiss irgendwas im Namen Gottes gesagt haben, was sich dann hinterher als falsch herausgestellt hat. Übrigens im Alten Testament etwas, was sehr offen angesprochen wird. Also dass Propheten immer recht haben, das wäre vom alttestamentlichen Kontext überhaupt nicht so, sondern sie sollen an der Wahrheit ihrer Aussagen erkannt werden oder als falsche Propheten entlarvt werden. Ist das Gebot nicht, geht es nicht viel tiefer in solche Richtungen? Oder vielleicht lesen wir mal aus der Bergpredigt einen Vers. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Also Frömmigkeit nach außen darstellen, die sozusagen überhaupt nicht nach innen durch eine Gottesbeziehung gedeckt ist, sondern ich stelle das nach außen dar und rede fromm und rede Gott vielleicht auch fromm an. Aber Jesus sagt im Grunde, ehrlich, wenn du in dein Herz schaust, das ist Heuchelei, weil du an der Stelle sozusagen zwar Worte machst, die aber nicht von deinem Leben und von deiner inneren Überzeugung gedeckt sind. Und das schmeißt Jesus dann auch den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, was ja die Frommen seiner Zeit waren. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben, Matthäus 23. Also denkt Gott nicht vielleicht viel eher an solche Sachen, wenn es um dieses Gebot ging, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, an formale Frömmigkeit, wo der Name Gottes im Mund geführt wird, aber nicht wirklich ehrlich gemeint ist. Das andere, die Sprache, wo man so schnell mal über den Namen Gottes im Mund führt, in Zusammenhängen, die nichts mit ihm zu tun haben, das ist sicher auch noch ein Thema, aber ich glaube, das Tiefere liegt eigentlich hier. Und dann ist es vielleicht schnell mal so, dass ich den Namen Gottes missbraucht habe, weil ich nach außen etwas dargestellt habe und fromme Sprüche geklopft habe, die nach innen nicht gedeckt sind. Wir wollen uns ja in den nächsten Wochen, nicht nur heute, eben mit den Geboten beschäftigen. Und zum richtigen Verstehen mache ich den Vorschlag, ob man sie mal durch eine kleine Silbe ergänzt. Nämlich, dass wir nicht von den 10 Geboten sprechen. Die Idee ist jetzt übrigens nicht von mir, kann man auch woanders finden, sondern von den 10 Angeboten. Angebot wird mir ja offeriert als etwas, was ich brauche, was mir hilft, was mir zum Leben hilft und so weiter. Und wie wäre es, wenn ich die 10 Gebote als 10 Angebote Gottes verstehe? Angebote zum gelingenden Leben. Angebote, nicht in Enge zu leben, sondern in die Weite zu finden, die Gott für mich vorgesehen hat. So eine Art, technisch gesprochen, Betriebsanleitung zum Leben. Und da ist das erste Gebot zentral. Es ist das Angebot sozusagen, regel die Prioritäten in deinem Leben und gib dem Wichtigsten den ersten Platz, dann werden sich die anderen Dinge ordnen. Wie jemand mal gesagt hat, es geht um die 10 großen Freiheiten in den 10 Geboten. Wie wäre es, wenn wir formulieren würden, du wirst frei sein, wenn du nichts Gott gleichsetzt, wenn er den ersten Platz hat, wenn er im Zentrum deines Lebens ist, Du wirst frei sein, wenn du nichts ihm gleichsetzt. Ich bin der Herr, dein Gott, eine Liebeserklärung, der dich aus Ägyptenland geführt hat, eine Freiheitszusage. Du bist aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt worden durch Gott. Die 10 Gebote sind so etwas wie eine Anleitung zum Leben in Liebesbindung, in Liebesanbindung zu Gott. Eine Anleitung zum Leben in Freiheit. Ich glaube, dass viele das anders verstehen und sagen, ja, Gebote sind doch die kurze Leine, ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Ich bin sicher, dass es so nicht gemeint ist, sondern wenn du dich sozusagen in allererster Linie auf Gott konzentrierst und ihn in die Mitte nimmst und ihn liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dann ergibt sich das andere, in Anführungsstrichen, ganz so ist es vielleicht nicht wie von selbst. Jesus sagt, das andere Gebot ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du das tust, dann sind die ganzen anderen Sachen damit sozusagen subsumiert. Das gehört alles mit dazu, nicht zu töten, nicht zu stehlen, die Wahrheit zu sagen, nicht die Ehe zu brechen und so weiter. Das ist alles in diesem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, enthalten. Also das Erste, du wirst frei sein, wenn du nichts Gott gleichsetzt. Und das Zweite, wenn Gott an dieser ersten Stelle steht, dann wirst du den Namen Gottes nicht verunehren. Weder durch eine, ich möchte mal sagen, unbedachte Sprache, noch durch die Unehrlichkeit des Herzens, was die Bibel mit dem starken und scharfen Wort Heuchelei benennt. Missbrauche Gott nicht, seinen Namen nicht. Vielleicht auch nicht religiöse Symbole zu irgendwelchen Werbezwecken, was immer man und bei diesem Gebot einem alles einfallen könnte. Und es bleibt dabei, höre Israel, Gott ist einzig. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Ich glaube, wer diese 10 Angebote entdeckt zu einem gelingenden Leben, für den sind diese Sätze mit einmal nicht mehr dieses du darfst nicht und Gott haut dir auf die Finger, wenn irgendetwas schiefläuft in deinem Leben, sondern Angebote, wenn du dein Leben in diesem Sinne gestaltest, dann bist du auf dem Weg, den Gott für dich vorgesehen hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast Absichten der Liebe und des Friedens mit uns. Das sagt uns dein Wort sehr deutlich. Du hast Absichten, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Dass du in der Mitte, im Zentrum unseres Lebens bist. Nicht nur als ein Lippenbekenntnis, sondern als ein wirkliches Lebensbekenntnis. Und dieses erste Gebot, was uns auffordert, keine anderen Götter neben dich zu stellen, wie immer diese Götter heute aussehen mögen, mir gefällt dieses Lutherwort, Gott fürchten, lieben und vertrauen, als Auslegung für diesen Satz. Und so bitte ich dich, dass wir dir, dem Allmächtigen, mit Ehrfurcht begegnen. Dass wir nicht unsere menschliche Weisheit und unsere menschlichen Überlegungen über deine stellen, sondern dass dein Wille, deine Führung für uns maßgeblich sind. Dass wir dich lieben und dir vertrauen, weil das echte Lebensqualität bedeutet. Und dass wir deinen Namen ehren, dass wir gut von dir reden, dass wir ihn nicht missbrauchen, sowohl unbedacht in unserer Sprache, als auch, was vielleicht noch viel wichtiger ist, nicht durch die Heuchelei unseres Lebens irgendwie verbal etwas darstellen, was inhaltlich nicht gedeckt ist. Lass uns Menschen sein, die deine Gebote als Angebote zum Leben entdecken, als große Freiheiten, dir nachzufolgen und dich zu lieben von ganzem Herzen. Amen.